Breitband-Topic.
Ich habe nur gezeigt, dass es die Bombe gibt. Dieser Artikel, dessen Bild einen nachdenklichen jungen Mann zeigt, dürfte vielen von Ihnen in den letzten Tagen bei Facebook oder auf Twitter begegnet sein.
Und beschrieben wird eine Bombe namens Big Data und wie wir uns alle vermessbar gemacht haben, zumindest psychologisch gesehen. Eine Firma soll genau wissen, wie wir fühlen, was uns bewegt und das nur anhand unserer digitalen Daten.
Und dieses Wissen nutzen sie ganz genau, um unsere Entscheidungen zu beeinflussen. Vor allem aber, so haben auch viele Kritiker den Artikel verstanden, um Donald Trump zu seinem Wahlsieg zu verhelfen und den Brexit in die Wege zu leiten.
Aber ist das wirklich so einfach oder vielleicht doch eine Verschwörungstheorie? Darüber sprechen wir gleich mit dem Berliner Professor für Persönlichkeitspsychologie, Patrick Mussel. Vorher fasst Jochen Dreyer den Artikel und die darin beschriebene Methodik zusammen.
Jetzt ist es also soweit, die Bombe ist explodiert, wir sind alle vermessbar, manipulierbar, Big Data ist wahrhaftig der große Teufel, der uns seit Jahren an die Wand gemalt wurde und das Ergebnis unserer schwachen Psychen sind der Brexit und Trump. Den Eindruck zumindest erweckt ein Artikel mit der Überschrift »Ich habe nur gezeigt, dass es die Bombe gibt« im Schweizer Wochenheft Das Magazin. Die Autoren Michael Krogerus und Hannes Grassecker schreiben über Michael Kusinski, den Erfinder einer Methode, um über Daten die Psyche eines Menschen zu vermessen. Und sie schreiben über den Chef der Firma Cambridge Analytica, Alexander Nix, ein Ex-Kollege von Kusinski. Er soll diese Methode kopiert, eingesetzt und damit nicht nur den Brexit mitverantwortet, sondern vor allem Donald Trump zum Sieg verholfen haben. Alles dreht sich dabei um Mikrotargeting, zugeschnittene Wahlwerbung, wie Alexander Nix in einem Vortrag im September erklärt.
Es ist doch eine total überholte Idee, dass alle Frauen die gleiche Nachricht bekommen, nur weil sie das Geschlecht teilen. Wichtiger ist doch Psychografie. Das ist deine Person, das steuert dein Verhalten, also auch wie du wählst.
Das Zauberwort heißt Psychometrie. Anhand des sogenannten Ocean-Modells werden Persönlichkeitsprofile erstellt. Dieses Verfahren zur Persönlichkeitsvermessung wird schon seit den 30er Jahren entwickelt. Seit den 80ern ist es weit verbreitet, wenn auch umstritten. Der Psychologe Michael Kusinski verband diese Methode vor einigen Jahren als erster mit großen Datensätzen aus sozialen Netzwerken. Seine Studie zeigte, dass er Menschen darüber tatsächlich erstaunlich genau einschätzen konnte. Cambridge Analytica, die Trump-Beraterfirma seines Ex-Kollegen, erstellte mit Kusinskis Datenmethode nach eigenen Angaben mehr als 220 Millionen Profile von US-Bürgern. Diese Menschen konnten dann mit persönlich zugeschnittener Wahlwerbung beliefert werden und Trump wurde zum Präsidenten gewählt. Doch daran gibt es große Zweifel. Es fehlen genaue Zahlen, die diese Korrelation beweisen, sei es im Artikel oder geliefert von Cambridge Analytica selbst. Auch der Psychologe Michael Kusinski glaubt nicht daran, dass die Wahl durch Cambridge Analytica entschieden wurde. Er hat ganz andere ethische Bedenken, erklärt er in einem Interview auf YouTube.
In der Vergangenheit konnte nur ein Psychologe mit einem Fragebogen solche Methoden anwenden. Und dafür brauchte es natürlich die Mitarbeit und das Einverständnis des Probanden. Aber heute, und das macht mir Sorgen, kann über deine Daten ein Persönlichkeitsprofil angelegt werden, ohne dass du davon etwas weißt.
Wie viel Wahres an den Dystopien dran ist, die in diesem Artikel beschrieben worden sind, das klären wir jetzt mit Patrick Mussel. Er ist Gastprofessor an der FU Berlin für differenzielle Persönlichkeitspsychologie. Herzlich willkommen.
Vielen Dank.
Das, was in dem Artikel beschrieben wird, wir haben es gerade im Beitrag nochmal gehört, die Auswertung von Big Data zur Wahlmanipulation, ist das Wissenschaft oder ist das Scharlatanerie?
Nun, teils, teils. Es gibt eine wissenschaftliche Basis. Das ist zunächst mal das Ocean-Modell, ein Persönlichkeitsmodell, was etwa Ende der 90er Jahre entwickelt wurde. Ein Modell, das die Persönlichkeit der Personen beschreibt. Der Name Big Five deutet schon darauf hin. Das sind fünf sehr breite Persönlichkeitsdimensionen, also erlauben eine sehr grobe Einschätzung der Persönlichkeit. Davon abgrenzen muss man die Ocean-Methode. Unter diesem Begriff wird die Methode verwendet, die heute in der Presse diskutiert wird, die durch Cambridge Analytica eingesetzt wird und genutzt wird, um über Mikrotargeting das Wahlverhalten von den US-Bürgern zu beeinflussen.
Was ist dann jetzt konkret das Neue an dieser Ocean-Methode, die Kusinski begründet hat? Was ist da jetzt anders als in der Forschung bisher?
Es geht vor allen Dingen um die Frage, wie wir Persönlichkeit messen. Traditionell wurde Persönlichkeit über Selbst- oder Fremdeinschätzungen von Personen erfasst. Das Ocean-Modell hat als Basis den sogenannten lexikalischen Ansatz. Das heißt, man versucht aus Sprache Aufschluss zu bekommen über die Struktur der Persönlichkeit. Dafür hat man Personen gebeten, sich selbst einzuschätzen anhand von Adjektiven oder anhand von Aussagen oder nahe Bekannte gebeten, eine andere Person einzuschätzen. Die Methode, die jetzt durch Michal Kosinski entwickelt wurde, geht einen anderen Weg, nämlich man versucht sozusagen aus Spuren des Verhaltens einen Indikator zu bekommen für die Persönlichkeit. Der Ansatz ist auch nicht ganz neu. Sam Gosling beispielsweise hat versucht, aufgrund der Wohnung einer Person herauszufinden, was diese Person für eine Persönlichkeit hat. Also aus Spuren des Verhaltens Aufschluss zu bekommen über die Persönlichkeit. Und diesen Ansatz hat Michal Kosinski jetzt auf den digitalen Raum übertragen.
Und damit hat er ja eine völlig andere Dimension, wenn man ja viel, viel mehr Daten hat und der ihn ja auch selber gar nicht mitkriegt unter Umständen, dass er da überwacht wird oder analysiert wird. Wie aussagekräftig sind denn die Ergebnisse, die man aus solchen Untersuchungen bekommt? Was verraten Sie denn tatsächlich über einen Menschen?
Überraschend aussagekräftig. Es gibt in dem Bereich bisher noch nicht viele Studien. Das ist ein relativ neuer Bereich. Michal Kosinski hat 2008 damit begonnen, auf Facebook kleine Apps zu schalten, in denen Personen die Möglichkeit hatten, sich selbst bezüglich ihrer Persönlichkeit einzuschätzen. Das haben am Anfang ein paar Leute gemacht, dann waren es ein paar hundert. Inzwischen sind es über 100.000 Personen, der größte Datensatz zur Persönlichkeitspsychologie, der inzwischen existiert. Und anhand dieser Daten hat er versucht, aufgrund des Verhaltens der Personen auf Facebook die Zusammenhänge mit der selbst eingeschätzten Persönlichkeit zu ermitteln. Diese Zusammenhänge liegen, das gibt man in Form sogenannter Korrelationskoeffizienten an, bei etwa Punkt 60. Wenn man das quadriert, hat man 36% aufgeklärte Varianz, also etwa ein Drittel dessen, was uns als Persönlichkeit ausmacht, lässt sich aufgrund dieser Verhaltensspuren im Internet beschreiben. Und interessant ist, wenn man diesen Wert vergleicht mit Fremdeinschätzungen. Also wie gut kennt mich denn mein Mitbewohner, wie gut kennt mich mein Arbeitskollege oder mein Partner? Und da findet man, dass die Zusammenhänge in einem ähnlichen Bereich sind. Also diese Algorithmen sind gleich gut in der Lage, unsere Persönlichkeit einzuschätzen, wie Personen, die uns sehr gut kennen.
Aber ein Drittel, das klingt ja erstmal nicht so viel. Da sind ja noch mal zwei Drittel übrig, die im Dunkeln liegen. Ist denn ein Drittel wirklich aus Ihrer Sicht so ein großer Umfang?
Im Rahmen dessen, was eben möglich ist. Die Vorhersage von Verhalten, die Erfassung von Persönlichkeit passiert nie perfekt, sondern ist fehlerbehaftet, was die Messung angeht und kann immer nur einen bestimmten Anteil der Persönlichkeit messen. Und das ist so der Bereich, in den wir kommen mit unseren Methoden. Damit stehen wir übrigens auch nicht alleine. Also auch medizinische Diagnoseinstrumente, physikalische Instrumente haben Wirkungsgrade, die unter 100% liegen. Und das ist in der Psychologie genauso.
Das heißt also, Sie finden die Ergebnisse schon erstaunlich gut, auch von der Methode von Kosinski. Jetzt kommen wir aber zum zweiten Schritt. Was sagen die Ergebnisse jetzt erstmal darüber aus, wie manipulierbar tatsächlich eben Menschen sind? Die Neurophilosophin Ulrike Pompe-Alemann, die glaubt das wiederum nicht.
Nun, die Vermessung der Persönlichkeit eines Menschen ist vielleicht deshalb schwierig, weil sich der Versuchsgegenstand einer Objektivierbarkeit entziehen kann. Ein Mensch kann sich Persönlichkeitsmerkmale zu Testzwecken vielleicht zulegen. Er kann es trainieren, er kann es ablegen, gewisse Eigenschaften zu zeigen, sodass wir eigentlich vielleicht unter Umständen keine konkrete objektivierbare Wissenschaft hier betreiben können.
Also das heißt, der Mensch kann sich selber auch so ein bisschen trainieren, wie er sich in so einem Test vielleicht auch darstellt. Das ist nicht ganz Kosinskis Methode, aber was meinen Sie jetzt eben speziell auf diese Methode von Kosinski bezogen? Wie viel Manipulation ist tatsächlich möglich? Zum Beispiel, wenn man bedenkt, man spielt Menschen die passende Werbung vor.
Und das ist der Punkt, den wir heute noch nicht wissen. Cambridge Analytica gibt an, diese Manipulation vornehmen zu können. Aber das ist der Bereich, der über das hinausgeht, was bisher wissenschaftlich untersucht wurde. Liegt auch daran, dass die Algorithmen, die Cambridge Analytica verwendet, nicht öffentlich sind und nicht transparent gemacht sind. Insofern hat da eine unabhängige Überprüfung noch nicht stattgefunden. Wenn wir das heranziehen, was wir über Microtargeting und Marketing wissen, dann müssen wir davon ausgehen, dass diese gezielten Ansprachen zu einem bestimmten Anteil funktionieren, dass es besser ist, Personen gezielt anzusprechen, als sie nicht anzusprechen. Aber wenn wir den Vergleich mit der Bombe heranziehen, dann stellt sich schon die Frage, wie groß dieser Effekt ist. Das ist eine Sache, die müssen zukünftige Studien erst noch zeigen.
Es klingt zumindest nach einem Bereich, der potenziell gefährlich ist, zumindest. Also dass Einflussnahme möglich scheint, diesen Eindruck hat man. Muss die Forschung aus diesem Grund in diesem Bereich reguliert oder kontrolliert werden?
Nun, zunächst mal muss Forschung stattfinden, um genau das zu überprüfen. Ne? Wir sind jetzt im Bereich der Vermutungen und müssen das praktisch jetzt mit Daten unterfüttern. Wir müssen uns anschauen, wie groß sind diese Effekte, die dadurch erzielt werden können. Es ist ein Unterschied, ob man jemanden versucht, in seinem Wahlverhalten zu beeinflussen oder ob man ihn versucht, davon zu überzeugen, ein neues Shampoo zu kaufen. Und wenn wir da Gewissheit haben, dann muss man im nächsten Schritt überlegen, wie wir mit dieser Information umgehen. Die technologische Entwicklung, die hier stattgefunden hat, wird sich nicht mehr rückgängig machen lassen. Die Technologie ist jetzt da und jetzt geht es darum, sich zu überlegen, wie man mit der Situation umgeht.
Wenn wir vielleicht bei der Metapher der Bombe auch mal bleiben, wie kann denn sichergestellt werden, in dem Moment, wo also sozusagen die Bombe dann auch schon da ist und vielleicht auch schon falsch verwendet wird, dass dann nicht öffentliche Meinung noch beeinflusst werden kann? Also wie schafft man es dann erst, die Regulierung einzuziehen?
Nun, also eine Konsequenz kann sich für das Verhalten der Nutzer ganz konkret ergeben. Personen, die ihre Daten öffentlich nutzbar machen, wussten schon immer, dass diese Daten öffentlich sind und auch genutzt werden können. Da kann dieser Artikel jetzt möglicherweise zu einem Umdenken führen. Wie man im nächsten Schritt damit umgeht, muss man sich überlegen. Die Technologie wird genutzt werden. Insofern kann man zunächst nur mal jedem empfehlen, diese Technologie zum Beispiel auch, indem man sie über Open Source frei verfügbar macht, dann auch einzusetzen, um zumindest ein Gleichgewicht herzustellen. Inwieweit eine weitergehende Regulierung dann notwendig ist, ist dann Gegenstand einer politischen Diskussion. Auch spannend dabei wird sicherlich die Frage sein, wie sich Facebook selbst dazu positioniert und sich möglicherweise selbst gewisse Regulationen auferlegt, welche Formen von Mikrotargeting und Dark Posts an der Stelle akzeptiert werden und welche nicht.
Wobei ich als User schon Daten von mir öffentlich mache, und ich kann es gar nicht verhindern. Also selbst wenn ich nichts reinstelle, schon allein durch mein Suchverhalten oder Sonstiges, mache ich ja schon Daten von mir öffentlich. Also da denke ich, braucht man natürlich schon einen Schutz. Die Frage ist, welche Rolle kann Transparenz oder können Transparenz oder Open Access hier spielen?
Ja, das wäre eine Möglichkeit, dass man sich zumindest darüber im Klaren ist und weiß, wie diese Daten genutzt werden. Das ist eben dann nicht der Fall, wenn das durch private Unternehmen genutzt wird. Und das wird jetzt sicherlich ein wichtiger Punkt sein für die weitere Diskussion.
Wir werden jetzt auch noch ein bisschen die Zeit nutzen, um nachzudenken. Und zwar beim nächsten Song von Francis and the Lights. See Her Out heißt der Song. Vielen Dank, Patrick Mussel, Gastprofessor an der FU Berlin für Persönlichkeitspsychologie. Wenn es um politische Berichterstattung geht, dann spielen soziale Medien bei der Meinungsbildung eine große Rolle. Artikel werden bei Facebook geteilt, YouTube-Videos zu Kontrahenten erstellt und natürlich auch geklickt.
Ja, und der Algorithmus bestimmt mit, was wir sehen und wie viel und von welcher Seite. Meist passen die Ergebnisse des Algorithmus hervorragend zu unseren Vorannahmen. Und das wiederum ist ein hervorragender Nährboden für Gerüchte und Verschwörungstheorien.
US-Forscher sind nun in die Untiefen von YouTube abgetaucht, um besser zu verstehen, wieso es fundierte und ausgewogene Informationen so schwer haben. Anja Krieger hat mit ihnen gesprochen.
Ist die Erde eine Scheibe oder eine Kugel? Manche Menschen fragen sich das ja noch immer. Auf Suche nach Antwort surfen die Skeptiker rüber zu YouTube und tippen ihre Frage ins Suchfeld ein. Die Plattform spuckt eine Liste von Videos aus und die spenden Rat. Natürlich ist die Erde flach und eine Scheibe, heißt es in über 90% der Clips. Durchgespielt haben das zwei Forscher in Kalifornien, der Software-Experte Guillaume Chazelot und die Organisationssoziologin Andrea Gorbatay von der Universität Berkeley.
So there are people believing that the earth is flat or the humans didn't land on the moon.
Leute glauben, dass die Erde eine Scheibe ist, dass die Menschen nie auf dem Mond gelandet sind oder dass Impfstoffe Autismus bei Kindern verursachen. Das sind alles Dinge, die wir wissenschaftlich ganz ausführlich widerlegt haben. Aber weil es da draußen hunderttausende Videos gibt, die das Gegenteil behaupten, glauben die Leute weiter an solche falschen Geschichten.
Um den Algorithmus zu verstehen, der solche Videos empfiehlt, schrieben Gorbatay und Chazelot ein Analyseprogramm und begannen Daten zu sammeln. Einige Monate vor der US-Wahl richteten sie ihren Blick dann auf die YouTube-Ergebnisse zu Trump und Clinton. Suchte ein anonymer Nutzer nach Donald Trump, bot YouTube ihm Videos von Wahlkampfveranstaltungen und Reden an. Die porträtierten Trump fast ausnahmslos in positivem Licht. Der Algorithmus setzte offenbar voraus, dass Nutzer mit dem Namen des republikanischen Kandidaten gute Nachrichten suchten. Als die Forscher aber den Namen der Gegenkandidatin eingaben, sah das ganz anders aus.
Was wir bei Clinton beobachteten, war ungewöhnlicher. Da fanden wir sowohl positive als auch negative Videos, aber der Anteil der negativen war sehr hoch. Und es waren viele Fakes unter den Videos, die etwa behaupteten, Hillary habe AIDS, sei pädophil oder Teil eines satanischen Kultes. Alle möglichen, wirklich lächerlichen Behauptungen. Selbst wenn man gute Sachen über Clinton suchte, war es schwer, sie zu finden.
Die YouTube-Ergebnisse schienen das negative Image von Clinton geradezu zu pushen, und zwar jenseits und gegenläufig zum Effekt der Filterblase. Wieso das so ist, können sich die Forscher noch nicht erklären. Denn wie genau der Algorithmus funktioniert, ist ein Geschäftsgeheimnis. Ein Ziel hat er ganz sicher, er soll der Plattform möglichst hohe Einnahmen verschaffen. Und die steigen, je länger ein Nutzer auf der Seite bleibt und sich ein Video nach dem anderen anschaut und damit auch die Werbung. Je mehr die Nutzer schauen, desto wichtiger könnten sie für den Algorithmus werden.
Also, wenn jemand abends zu Hause sitzt oder arbeitslos ist und den ganzen Tag Videos anschaut, dann wird diese Person zum Modell dafür, welche Videos in Zukunft empfohlen werden. Ihre Aktivität zählt dann mehr als die anderer. Und so rutschen all diese verrückten Videos mit Fake News und Verschwörungstheorien in der Liste nach oben.
Bestimmt haben die meisten Arbeitslosen Besseres zu tun. Sicher ist aber, wer viel Quatsch guckt, bestimmt mit, was YouTube empfiehlt. Damit schwemmen auch rassistische, homophobe und andere hasserfüllte Videos nach oben. YouTube und damit auch Google maximieren nicht die Wahrheit, sondern ihren eigenen finanziellen Nutzen. Dass unser Menü aus Empfehlungen im Geheimen gekocht wird, macht die Sache so brisant. Transparenz sei deshalb der erste Schritt, findet Andrea Gorbatei. Mit ihren Studierenden in Berkeley diskutiert sie die Verantwortung der Betreiber.
Letztlich wird es zur Frage, in welchem Maße ein Unternehmen eine soziale Verantwortung hat, die über den Profit und die Interessen der Besitzer ihrer Aktien hinausgeht. Einige akademische Kollegen von mir haben versucht zu messen, ob es sich finanziell auszahlt, wenn man gut ist und das Richtige tut, die Umwelt nicht verschmutzt oder verantwortlicher mit seinen Mitarbeitern umgeht. Ich frage mich, ob das die richtige Frage ist. Wollen wir das soziale Wohl nur maximieren, wenn es profitabel ist? Oder wollen wir, dass Unternehmen verantwortlich sind, zur Gesellschaft beizutragen?
Anja Krieger darüber, wie die Algorithmen der Social-Media-Betreiber funktionieren und welche gesellschaftliche Verantwortung sie in diesem Zusammenhang übernehmen sollten. Eine, würde ich sagen, ziemlich düstere Geschichte.